Vertrauen zu haben in dem Weg dieses Menschen. Ich glaube, das alles, was war, ist auch gut. Es gibt so viel Grund zur Freude.
Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu den Couchgesprächen, der Podcast für Menschen, die ihr Leben aus ihrem Herzen heraus gestalten und leben wollen. Mein Name ist Petra Oleni, ich bin deine Gastgeberin, Menschenenthusiastin und Coach. Und in diesen Folgen hier stelle ich dir inspirierende Menschen vor, die uns direkt in ihr persönliches Herzwärts unterwegs sein mitnehmen. Ebenso biete ich dir Inspirationen, Perspektiven, Buntheit, Coaching-Tools und vieles mehr direkt aus meinem Erleben an, damit du dir das Leben gestaltest, das du wirklich, wirklich liebst. Ganz viel Freude beim Lauschen und ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Hallo, hallo, herzlich willkommen heute aus einem wunderschönen kleinen Ort auf einem Hügel Osterkamm bei Rohrdorf im Chiemgau, ist das auch, glaube ich. Ja, ich bin heute bei Antje. Antje ist Mutter von 5 Kindern und kann, glaube ich, eine ganze Bibliothek an Büchern füllen über die Geschichten und über das Erleben mit ihren Kindern. Und heute nimmt sie uns mit in ein sehr spannendes Kapitel. Da dreht sich um ihre Tochter. Antje, danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für dein Dich öffnen und dein Teilen eurer Geschichte.
Ja, ich möchte mich da auch bedanken, dass ich das erzählen darf, weil ich glaube, dass das für viele eine Hoffnung geben kann.
Davon bin ich auch so überzeugt. Ja. Also, wir sprechen über dein zweites Kind, deine Tochter, die älteste Tochter. Mhm. Und ihr habt da 8 Jahre lang eine unglaublich intensive Geschichte gemeinsam geschrieben.
Genau.
Magst du uns in das Alter von 14 mitnehmen, von vor 8 Jahren? Wie sah es da in eurer Familie aus? Wie ging es deiner Tochter?
Ja. Ich möchte ein bisschen früher anfangen. Mhm. Sie war ein total, man sagt so unauffälliges Kind, fröhlich und wissbegierig. Schon von Anfang an irgendwie so leistungsorientiert, aber sie hatte Spaß an der Leistung, das hat man gesehen. Also ja, aber sie war einfach lebensfroh, lebensfroh und sehr lieb und den anderen Kindern auch sehr zugewandt und schon immer interessiert an anderen Kindern. Hatte immer Freunde. Mhm. Gerne in den Kindergarten gegangen und gerne in die Schule. Mhm. Und der erste Bruch war, als sie aufs Gymnasium gekommen ist. Mhm. Ja, bis dahin war alles wirklich heile Welt für uns und für sie. Mhm. Ich war zwar alleinerziehend, aber das war also für uns kein Problem, im Gegenteil. Also wir hatten wirklich, wir hatten es einfach gut.
Ja,
ja. Und sie ist auf dem Gymnasium gekommen und da war sie im Nachhinein, muss ich sagen, sie war von Anfang an überfordert. Ja, mit den, es war ein Riesending. Mhm. Und ganz anders als die Grundschule, wo es doch sehr behütet war. Und ich weiß nicht, auf der Grundschule, das ist ja alles noch ganz einfach und trotzdem hat man gute Noten.
Ja.
Und auf einmal war das so, dass sie keine guten Noten mehr hatte und Angst vom Versagen hatte.
Ja.
Sie hatte richtig Versagensängste bekommen.
Ja.
Und dann waren wir bei unserem Hausarzt damals, der hat auch so ein bisschen Psychotherapie gemacht und hat mit ihr gesprochen und hat dann gemeint, dass er denkt, dass sie ihren Weg geht. Also, dass sie das schaffen kann und auch wird, weil sie es schaffen wollte. Ja, dann haben wir gedacht, okay, und sie wollte auch da bleiben, wo sie ist. Und sie hatte da auch Freunde. Aber jetzt hat sie auch, sie hat Ballett getanzt, das war sie. Also total War richtig schön für sie. Mhm. Seit sie 5 war, von 5 bis 15. Mhm. Und dann hat sie mit Leichtathletik angefangen und hat auch Klavier gespielt und Keyboard und alles wollte sie machen und alles fand sie toll. Ja, und sie war dann auf dem musischen Gymnasium und dann hat man sogar gemerkt beim Klavier, was eigentlich, also ihr eine Riesenfreude war und sie hat ein ganz großes Talent, hat sie da total blockiert, so ja. Wie in allen anderen Fächern auch.
Ja.
Also totale Blockade. Und dann hat sie angefangen, Dinge zu sehen, was sie aber zu Hause nicht erzählt hat.
Ja.
Ja, also sie hat Stimmen gehört, die haben gesagt, sie soll vors Auto laufen und aus dem Fenster springen.
Oh Gott.
Ja. Und das hat sie auch wohl in der Schule ein paar Mal versucht und die Lehrer haben das auch mitgekriegt und haben das aber extrem bagatellisiert. Mhm. Dann haben sie dann ein paar Mal abgeholt aus der Schule und im Nachhinein, muss ich sagen, hätten die Lehrer das schon erkennen müssen, dass das also keine pubertäre, sagen wir mal, Wischtischtuerei war.
Ja.
Weiß ich nicht, aber das ist zu gefährlich, wenn ein Kind aus dem Fenster springen möchte, ne?
Ja.
Und sie sagt jetzt, also jetzt hat sie mir das alles erzählt, dass sie das wirklich wollte, ja. Und das war nicht so, dass sie einfach so getan hat. Also die hat wirklich diese Stimmen gehört, sie soll aus dem Fenster springen oder sie soll raus auf die Straße laufen, vors Auto. Und dann war das zufällig so, dass in ihrer Klasse eine war, deren Mutter war, hatte Schizophrenie.
Aha.
Ja. Und die hat dann mit mir gesprochen, ja, das hat sie auch und ihr Kind sieht auch Dinge. Und dann hat sich das ergeben, dass ihre Tochter ins Krankenhaus musste.
Ja.
Und dann hat sie ziemlich aggressiv auf die Anne losgegangen in der Schule, dass sie das blöd von der Anne findet, was sie macht, weil jetzt ist ihre Tochter so krank geworden.
Mhm.
Ja, dass sie quasi, dass sie ihr gesagt, dass sie so tut, als würde sie Stimmen hören. Und ich hab das erst auch gedacht, dass sie so tut.
Habt ihr nicht greifen
einfach,
können?
Gar einfach, nicht. Weil sie in der Schule versagt hat, habe ich gedacht, dass sie da das kompensieren will mit solchen Sachen.
Okay.
Mhm. Ah ja, genau. Und da ging eigentlich so, kann man sagen, die Odyssee los.
Ja.
Da habe ich in Kinderpsychotherapien angerufen und Psychiatrien für Kinder und bin immer abgewiesen worden. Ich habe das erklärt, wie das ist, dass sie also wirklich Suizidgedanken hat.
Ja.
Und die haben gesagt, sie haben keine Kapazitäten. Sie können sich auf die Warteliste setzen, ungefähr in einem halben Jahr, aber ja oder nein, wissen sie nicht. Und dann habe ich mit der Anne gesprochen, haben wir gesagt, ja, in einem halben Jahr, da hast du das sicher überstanden, ja, weil sie war ja von Grund auf so ein lebensfroher Mensch. Und haben wir nie gedacht, dass das irgendwie so
einen Lauf nehmen wird, gell?
Ja, genau, so einen Lauf nehmen könnte. Mhm. Und deshalb haben wir das dann nicht weiter verfolgt.
Mhm.
Aber auch da muss ich im Nachhinein sagen, müssen Kinderärzte, Psychiater, Psychotherapeuten, Mütter oder Hilfesuchende darauf hinweisen, dass sie sich irgendwie doch Hilfe holen müssen. Also da muss es eine Notfallsprechstunde geben, man muss sich dieses Kind anschauen, wenn jemand so einen Bedarf anmeldet, ne, dass man sagt, das Kind ist suizidal.
Ja.
Aber wir haben damals gesagt, gekriegt, ja, wie gesagt, Warteliste und keine Chance jetzt. Und dann sage ich, ja, und wenn es total schlimm wird und sie sich wirklich das Leben nehmen will, ja, dann geschlossene Psychiatrie. München.
Mhm.
Das ist dann der Ausweg, den man dann so vorgesetzt bekommt.
Und das ist richtig groß, gell?
Ja. Ja, also dann bin ich auch nie davon ausgegangen, dass das irgendwann mal akut wird in die Richtung. Ne? Und so hat sie sich so durchgewurschtelt und haben wir sie vom musischen Gymnasium runtergeholt, wenn wir dann nach Eckstedt gezogen sind.
Mhm.
Dann war sie in Ising auf dem Gymnasium.
Mhm.
Es war auch erstmal gut, weil die dann auch im Tagesheim war, hat sie die Hausaufgaben gemacht. Und sie hatte aber also richtig Depressionen bekommen, was sie uns aber nicht gesagt hat.
Mhm.
Sie hat immer auch fröhlich gemacht.
Was für ein Kraftaufwand für sie.
Ja, riesig. Unvorstellbar.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar, genau. Und in dem Augenblick, als es ihr so schlecht ging, ist sie an einen geraten, der war 3 Jahre älter als sie und auch auf der Schule.
Mhm.
Und das ist ein Psychopath, muss man im Nachhinein sagen. Also mir kam der auch schon immer ganz komisch vor, aber ich dachte, okay, wenn du den jetzt bei uns nicht zu Hause reinlässt, dann treffen die sich woanders und sonst wie. Ne?
Ja.
Und deshalb habe ich das einfach akzeptiert. Ne?
Ja.
Ich habe dann nicht dagegen geredet. Und der macht auch einen Eindruck, so wie ein Saubermann. Also tut so, als wäre er sozial engagiert und also ganz sehr krank und sehr intelligent dabei.
Ja.
Und er hat es geschafft.
Charakteristikum vom Psychopathen.
Wirklich.
Dass sie ja auch große Intelligenz haben.
Ja, extrem, ja. Der hat es geschafft, der Anna, sagen wir mal, so eine Gehirnwäsche zu verpassen, dass sie niemandem was sagen soll, wie schlecht es ihr geht. Weil sie sich ihm geöffnet hat, blöderweise hat er gesagt, keinem Menschen kann es immer gut gehen. Wie geht denn das, dass es dir immer gut geht? Ne? Und dann hat sie sich dem ausgerechnet geöffnet. Mhm. Und sie sollte es niemandem sagen, dass es ihr nicht gut geht. Und er hatte die Phase auch und er wollte sich unter den Zug legen und dann so ein Blödsinn. Und sie soll immer zu ihm kommen und er hilft ihr, er schafft das mit ihr. Und der hat sie dann also dreimal sehr schwer missbraucht. Also es kann man sich nicht vorstellen, muss ganz extrem schlimm gewesen sein. Aber damit hat er sie dann allein gelassen und immer wieder gesagt, ja, nur ich kann dir helfen. Und sie hat es geglaubt. Sie hat es geglaubt und ist immer wieder zurück zu ihm.
Richtige Abhängigkeit.
Extreme Abhängigkeit, genau. Mhm. Und er hat ihr auch gesagt, sie darf niemandem erzählen, dass sie sich kennen. Mhm. Und das fand sie nicht mal komisch. Mhm. Und so hat ihr dieses Geheimnis mit sich rumgetragen, plus dieser schweren Krankheit, der Depression, schwere Depression. Und im Nachhinein haben wir ja erfahren, dass sie Schizophrenie auch noch hat. Also die sie damals die Stimmen gehört hat, die waren damals schon also Ausdruck ihrer Krankheit.
Ja.
Ja.
Und für euch aber tatsächlich die Fassade gehalten zu dem Zeitpunkt?
Ja.
Ihr habt von dem...
Also wir haben schon, also ich habe damals meinen Mann kennengelernt zu der Zeit, als sie 14 war, 13, 14. Und dann war irgendwie, sie hat meinen Mann sehr abgelehnt. Also sie hat da den nicht so rangelassen und dann, ich habe dann immer gesagt, ja, Geduld und so.
Ja.
Und das ist Pubertät und das ist halt so.
Ja.
Und das war zwar schwierig für meinen Mann, das zu akzeptieren oder zu verstehen.
Auszuhalten auch.
Auszuhalten, ja. Aber das war halt so, ja. Und dann, wir sind dem dann auch nicht nachgegangen, weil ich fand das jetzt auch nicht zu ungewöhnlich. Ja. Also sie hat es mein Zusammenleben mit meinem Mann respektiert und akzeptiert und hat halt einen Sport gemacht, so extrem, einen Leistungssport abgerutscht. Mhm. Also wirklich alles extrem gemacht. In der Schule war sie dann auch gut. Mhm. Und auch im Sport. Und sie ist aber immer wieder zusammengebrochen.
Ja.
Also war immer wieder, dass sie eine Woche so im Bett lag, also Bauchschmerzen, ganz sehr starke Bauchschmerzen immer wieder. Und, ach genau, dann war diese bayerischen Meisterschaften, da hat die Kugelstoßen gewonnen, war bayerische Meisterin im Kugelstoßen geworden und im Diskuswurf Dritte. Mhm. Und da hat sie sich riesig gefreut. Und ich glaube, noch am nächsten Tag ist sie total zusammengebrochen. Also da ging gar nichts mehr. Mhm. Und da haben wir sie erstmal zu einer Psychologin geschafft, in so eine Notfallsprechstunde. Mhm. Und die hat gesagt, ja, sie muss eigentlich in die Klinik. Und da habe ich gesagt, hä? Wenn das an Wolken gefallen.
Ja.
Ich konnte das nicht glauben. Und dann waren wir noch beim Hausarzt und er hat das auch gesagt, ist sofort eingewiesen. Nach Wasserburg gab es sie, die war 17 und war in der Psychiatrie für Erwachsene. Wow. Und das war ein Schock. Also, ich habe gedacht, okay, jetzt gehst du dahin, weil in den anderen sind auch Wartezeiten. Ne? Und die werden dich auf ein Medikament einstellen, dann wird es dir erstmal besser gehen auf jeden Fall. Und die arbeiten mit der LMU zusammen. Ich habe gedacht, das kann nicht wirklich schlecht sein. Ja, genau, mit der Münchner Uni. Und dann war das aber so mittelalterlich. Mhm. Also wir haben das damals auch dokumentiert, weil wir das alles nicht glauben konnten, was die mit der angestellt haben. Die haben die vollgepumpt mit Medikamenten. Mhm. Also extrem. Mhm. Die ist dann teilweise auch umgekippt, dann haben die so ins Bett zurück und einfach liegen lassen. Mhm. Kein Gespräch, nix. Mhm. Das war unglaublich. Ja, und die hat sich ja dann öfter geritzt auch, ne? Mhm. Und dann war das so, dass sie dort irgendwie an Rasierklingen gekommen ist. Dann hat sie sich sehr tief geschnitten.
Puh.
Ja, das im Nachhinein ist das nichts.
Ist nichts in
Relation zu dem, wie es ihr sonst ging. Mhm. Also wirklich nicht. Und dann habe ich mich halt sehr aufgeregt da und habe gesagt, es kann nicht sein, dass auf so einer geschlossenen Psychiatrie sowas passieren kann. Die Leute müssen geschützt werden und sie ist 17. Ne? Und dann waren die zu mir aggressiv und haben gesagt, ich soll meine Tochter mal loslassen. Mhm. Sie ist fast erwachsen. Das kann ja jetzt alles nicht sein, ne? Das kann ja alles nicht sein.
Ja.
Wie in einem Film war das.
Ja.
Unglaublich.
Ja.
Das war krass. Und es wurde immer schlimmer. Es wurde dort immer schlimmer. Also sie hat dann auch versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie hat eine Tasse zerschlagen und die Scherben geschluckt.
Oh Gott.
Weil es wurde immer schlimmer, weil dieses Medikament, was sie bekommen hat, hat bei ihr paradox gewirkt und es ist einfach immer schlimmer geworden. Und dann habe ich gesagt, jetzt stopp. Und dann habe ich Stornberg angerufen, da gibt es eine Kinderpsychiatrie und habe sie verlegen lassen. Mhm. Und dann haben die erstmal das Medikament ausgeschlichen und wurde es erstmal besser. Ja. Aber sie war dort auch ein halbes Jahr und war nicht in der Lage, auch nur ansatzweise in die Schule zu gehen. Mhm. Also es war immer noch Katastrophe, weil sie ja dieses Trauma mit sich rumgeschleppt hat. Bis dahin noch nichts rausgelassen.
Ja. Weil sie das ja nicht sagen sollte.
Genau. Ja. Mhm. Und dann hat man nach einem halben Jahr einen Entlassversuch gestartet, weil man sagt, das ist dann so eine Hospitalisierung, die dann so eintritt, wo man sich zu sehr an das Krankenhaus gewöhnt.
Ja.
Ja, dann war sie zu Hause und das war ja erst, das ist immer erst gut und dann ist es immer wieder schlechter geworden. Aber rasant dann, ne? Dann war dann immer wieder, kann man sagen, alle halbe Jahre in der geschlossenen Psychiatrie.
Mhm. Mhm.
Dann hat man mit Medikamenten viel probiert. Die hat zum Schluss 9 oder 10 Medikamente genommen. Also die sich auch gegenseitig verstärkt und aufgehoben haben. Und die war bei dem Herrn Krüger, der ist Chefarzt in der Psychosomatik in der Simsee-Klinik.
Mhm.
In ambulanter Therapie. Das haben wir alles privat bezahlt. Aber das war einfach der Einzige, der aufzutreiben war. Und wo wir auch irgendwie die Hoffnung hatten, das könnte sich irgendwie... Mhm. Der war schon auch gut. Aber er hat dann auch irgendwann gesagt, der kommt nicht weiter.
Mhm. Was ja... ja. wertvoll ist, wenn das mal gesagt wird, oder?
Ja, absolut.
Wenn ein Therapeut sagt, ich bin an meiner Grenze.
Ja, genau. Mhm. Aber es war, kann man sagen, ein katastrophaler Zustand. Sie waren im katastrophalen Zustand über Jahre.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, was können wir jetzt Gutes tun, irgendwas.
Ja.
Und dann ist mir eingefallen, dass meine Eltern Islandpferde haben.
Ja.
Und dass sie auf den Islandpferden früher geritten ist und war ganz glücklich. Dann haben wir gedacht, okay, bei uns gibt es so pferdgeschützte Therapie.
Mhm.
Das probieren wir jetzt. Mhm. Und das hat ja wirklich, die hat einfach alles gemacht. Die war wie so eine Marionette. Ja. Alles, was ich ihr gesagt habe, hat sie so gemacht. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, wie es war. Sagt sie, ja, das ist so der einzige Moment, wo ich spüre zu leben auf dem Pferd.
Oh.
Ja. Aber es ist einfach schade, dass ich jedes Mal auf einem anderen Pferd sitze.
Ja.
Und dann hat mein Mann gesagt, jetzt kaufen wir dem Pferd.
Ja.
Und wir hatten ja eigentlich keine Ahnung von Pferden. Ja. Also wirklich gar keine.
Ja.
Aber meine Schwester hat wiederum Beziehungen zu Leuten, die wissen, wer Pferde verkauft. Und dann wusste die was. Und dann hat dann eine gesagt, ja, verkauft eigentlich keine, aber da ist jemand gestorben und das Pferd ist jetzt in Besitzer gewechselt und das funktioniert alles nicht so gut und die will das eigentlich verkaufen.
Mhm.
Niederbayern. Niederbayern mitten im Winterort. Sind wir da hingefahren und Anne war total, also die konnte sich für nichts entscheiden, gar nichts. Also wie ein Blatt im Wind.
Ja, aber das Pferd gesehen hat gedacht, das ist es, ja.
Das ist einfach gewusst. Und die Besitzerin sagte, ja, sie finden das Pferd gut, aber die Anne. Und dann sag ich, ja, die Anne kann zurzeit überhaupt nichts entscheiden. Und irgendwie hat aber die Anne dann gesagt, ja, doch, mach mal. Das war so ein schwieriges Pferd.
Ja.
Oh mein Gott, das hat gemacht, was es wollte. Die ist mit der durchgegangen, die ist gestiegen.
Ja.
Abgehauen.
Ja. So spannend.
Ja.
So spannend, dass sie da so eine Herausforderung bekommen hat, um also, aus sich selbst wieder eine
wirklich
Kraft entwickeln zu müssen.
Ja, das war so wie... Das musste so sein.
Ja.
Es musste so sein. Die war jeden Tag bei diesem Pferd und die haben es nach ein oder zwei Jahren haben die es geschafft, sich zusammenzuraufen. Das ist eine Leitstudie, wie sie im Buch steht. Die weiß, was sie will und die macht, was sie will.
Ja.
Und die Anne musste stärker sein als sie. Sie musste ihr das Vertrauen geben.
Ja. Und da wie du sagst, sie war davor nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen.
Überhaupt nicht,
steht ihr da im Pferd gegenüber,
genau.
Alles von ihr will. Alles.
Ja, alles, wirklich alles.
Und Klarheit
Ja. Die musste da wachsen, ja. Und sie wollte das.
Mhm.
Sie war wirklich jeden Tag da. Also sie hat gespürt, dass ihr das gut tut.
Mhm.
Und alle Therapeuten, die sie hat, sagen, ohne das Pferd würde sie heute nicht mehr leben.
Oh mein Gott.
Das war
Wie schön.
Ja.
Ja.
Ja, und die sind immer noch, also wirklich, also wenn sie jetzt in der Klinik war, sind die jeden Tag zusammen. Und jetzt haben wir da auch eine Wohnung bekommen am Stall bei den Bauern für sie, dass sie jederzeit dahin kann,
Ganz nett.
Das ist toll, ja. Ja, was kann man noch erzählen? Ach genau, weil diese Therapien ja nicht angeschlagen haben, ne? Mhm. Diese wahnsinnigen Medikamente, also selbst Psychiater haben irgendwann gesagt, das haben sie noch nie erlebt. Und sie wussten nicht, wie sie das absetzen können, weil sie wissen nicht, wie das Mittel mit anderen Mitteln wirkt.
Ja.
Das war extrem schwierig.
Ja.
Na, jedenfalls bin ich dann zu dem Heiler. Ja, einfach um. Ja, ich dachte, ich probiere einfach alles aus, ja.
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 Mehr vom selben, das nichts bringt, bringt nichts.
Genau. Ich probiere jetzt alles aus, was sich auftut. Und das hat mir jemand empfohlen. Und genau, da war ich ja mit dem Tim wegen der Angststörung vorher.
Mhm.
Das hat ja super funktioniert. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt probiere ich das.
Ja.
Ja. Ich habe sie auch gefragt, im Gegensatz zum Tim, weil der war ja noch viel kleiner, habe ich sie gefragt, ob das in Ordnung ist und so. Ja, kann alles machen.
Ja.
Klar. Und die haben auch bestimmte Sachen gesehen und konnten aber nichts tun. Und die Anne war dann auch mit und sie hat sich da total verschlossen.
Ah, ja.
Und sie hat gesagt, das ist nicht mein Weg.
Ah ja, schon mal.
Ja.
War zu dem Zeitpunkt diese Traumatisierung schon bekannt?
Ja.
War schon
bekannt. Ja. Aber sie konnte halt in keinster Weise drüber sprechen. Vielleicht hat sie auch gedacht, dass sie das dann dort überfordert und das wäre wahrscheinlich auch so gewesen.
Ja.
Ja. Also sie konnte nicht mal ein Wort davon reden. Gar nichts.
Mhm.
Aber vielleicht hat es. Also sie sagt, die haben dann so eine Behandlung mit ihr gemacht, so eine energetische Behandlung zumindest. Da hat sie gesagt, da hat sie sich das erste Mal seit Jahren wieder gespürt, dass sie da ist, also als Körper.
Mhm.
Das war zumindest mal gut.
Mhm.
Also allein das zu wissen, dass das möglich ist, ne, glaube ich.
Mhm.
Sag mal, hat es jetzt nicht geschadet da.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dann war sie halt wirklich in vielen Psychiatrien, im Max-Planck-Institut in München. Und überall hat man so ein bisschen rumgedoktert, aber es ist nicht wirklich besser geworden, weil sie war so instabil, dass man dieses Trauma nicht bearbeiten konnte.
Mhm.
Und das geht einfach nicht, wenn sie nicht stabil genug ist. Sie war ganz oft in diesem Isolierzimmer, da ist man ja angebunden.
Ach du.
Ja. Aber immer mit ihrem Einverständnis. Ne?
Mhm.
Das hat sie auch immer runtergebracht, sagt sie.
Ja. Mhm. Weil sie da Halt gespürt hat.
Ja, also weil einfach nichts war, was sie da irgendwie ablenken hätte können.
Ja.
Da hat sie gesagt, ist alles wieder so in sie hineingekommen.
Mhm.
Also so schlimm das klingt mit diesen Fixierungen, für sie war das gut. Die hat das schon also mit den Ärzten zusammen entschieden. Also es ist jedenfalls aus meiner Erfahrung heraus nicht so, dass Leute gegen ihren Willen da einfach fixiert werden. Das muss auch alles gerichtlich angeordnet werden. Ne?
Ja.
Das ist schon so. Und Max-Planck-Institut, ja, die sind schon gut. Ja.
Mhm.
Die haben einfach auch mal mit ihr geredet, im Gegensatz zu Gabersee. Also das
habt ihr viele verschiedene Erfahrungen, wie Therapie gelebt werden.
Meine Güte, und die haben immer behauptet, sie hat Borderline. Und auch mit mir dann gesprochen darüber, ja, die manipuliert sie. Und ich sage, nein, das macht sie nicht, weil sie ist authentisch und ehrlich mir gegenüber.
Mhm.
Vertraut mir eher zu viel als zu wenig und sie manipuliert mich in keinster Weise. Und das haben die mir nicht geglaubt. Nein, die macht das, die hat Borderline.
Mhm.
Naja. War dann auch egal, weil es geht ja so und so schlecht, ne? Ja. Und die letzten 2 Jahre war sie mehr oder weniger in Haar. Haar ist auch eine Psychiatrie.
Mhm. Im Münchner Umland?
Ja, genau. Und die haben diese Traumatherapie mit ihr gemacht. Die haben das geschafft, sie so zu stabilisieren, dass das möglich ist.
Ja.
Sie war dann 3 Monate da.
Ja.
Das hat die gemacht und das war also extrem schlimm. Also ganz
intensiv.
Also ganz, ganz schlimm, auch wieder mit geschlossener und Fixation. Und
okay.
Ja, diesen Täter immer gesehen, wieder weglaufen. Und da kam aber niemand drauf, das mit dieser Schizophrenie.
Mhm.
Niemand, in den ganzen 8 Jahren.
Mhm.
Und so hat die, in 2 Jahren war die 3 Monate zu dieser Traumatherapie, also zu jedem Ereignis hat die das einmal konfrontiert.
Ah ja.
Die war unheimlich stark, also nach dem ersten Mal schon, müsste man sagen, also ich weiß nicht, ob das, ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Also sie muss so einen starken Willen haben und so einen starken Kern.
Ja.
Das ist Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen, was man da aushalten muss.
Ja.
Das alles noch mal zu erleben, ja, und dann mit dieser Schizophrenie, die sie hat, ja, das ist alles noch mal schlimmer.
Ja.
Und die haben sich immer gewundert, dass das bei ihr immer so eskaliert.
Mhm.
Aber das waren dann diese Psychosen.
Mhm.
Bis es mal eine Psychologin, das war aber erst bei der dritten Konfrontation, angesprochen hat, ob es denn sein könnte.
Mhm.
Ja, es ist jetzt keine ganz typische Schizophrenie, aber es könnte eine sein.
Mhm.
Und dann haben sie ein Medikament gegeben.
Mhm.
Und das hat sofort gewirkt. Sie hat sich dann seit einem halben Jahr nämlich das Medikament, hat sich seitdem kein einziges Mal mehr geschnitten. Es war auch immer so, dass sie diese Stimmen gehört hat. Oh, nicht mal das kannst du, schneide dich tiefer und so. Ja. Und jetzt kann man sagen, also nach der dritten Konfrontation und mit diesem Medikament, fast alle anderen Medikamente sind abgesetzt.
Mhm.
Ja. Geht's ihr richtig gut. Also sie ist fast wie früher. Das ist also unglaublich. Unglaublich.
Also das ist eine, ich glaube, man kann nicht mal im Ansatz ahnen, wie viele Schmerzmomente, wie viele Angstmomente, wie viele Verzweiflungsmomente ihr dadurch laufen habt.
Also ich muss sagen, am Anfang war das sehr schlimm. Ich habe auch oft mit ihr zusammen da in der Psychiatrie im Bett gesessen und einfach geweint und kam da raus und geweint und war echt am Ende.
Ja.
Und dann war ich nochmal bei diesen Heilern.
Okay.
Und ich war ja offen dafür, weil das mit dem Team hat super funktioniert und ja, dachte auch wie, genauso wie da, das schadet nicht. Ne? Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber die haben das geschafft. Also mir ging es ja wirklich schlecht, ne?
Natürlich.
Dass ich dann so da stand und die haben so lange, die machen so Quantenheilung, ne?
Ja.
So lange gequantet, bis ich hatte immer das Gefühl, das ist eine Wand. Ich habe auch gegen die Wand geschaut, bis ich das Gefühl hatte, das ist alles frei und ich gehe meinen Weg und die Kinder so neben mir.
Seite.
Und das konnte ich immer wieder
visualisieren
und herbeirufen. Ja, das war, ich glaube, das war auch eine Rettung.
Das war deine Kraftquelle.
Ja, genau, genau.
Wow.
Und anders hätte ich ja für die anderen nicht da sein können. Das ist ja völliger Irrsinn, wenn beide dann...
Ja.
Ich meine, war sowieso die Einzige, der sie vertraut hat, ja, überhaupt.
Ja, und gleichzeitig sind dann noch vier andere.
Ich dann auch durchhänge. Ja, ich hatte dann zwei kleine Kinder, die waren dann noch geboren.
Ja.
Eigentlich waren zeitgleich geboren, als es ihr anfing, so schlecht zu gehen. Ne?
Ja.
Also
eine riesen...
Kurz vorher, kann man sagen.
Ja.
Waren ein und zwei Jahre.
Was würdest du sagen, woraus hat die ganze Familie Kraft geschöpft? Kraft oder Vertrauen? Woraus bezieht ihr das? Also auch die Anne, die ja irgendwo, du sagst, starker Wille, aber vielleicht auch dieses innere Wissen, gell, dass es irgendwie gut wird. Sie geht da jetzt durch, weil sie glaubt, dass es gut wird.
Sonst hätte sie sich auch das Leben genommen. Also sie
hat
ja auch immer gesagt, alle haben gesagt, du kannst dir nicht das Leben nehmen, wie so ihre Oma da. Oh, dann geht es allen so schlecht und deine Mutter wird das umbringen. Und ich habe gesagt, Anne, ich kann das verstehen, wenn du dir das Leben nimmst, weil das ist unaushaltbar. Ja, ich könnte das nicht aushalten, ich hätte das nicht überlebt.
Ja.
Und klar, das wäre schlimm gewesen, ne? Aber ich hätte das alles verstanden. Und dieses Offenlassen, dieses Offenlassen. Und andere Mütter haben auch ihre Kinder verloren, ja. Das überlebt man, ja. Und das Gefühl für sie, dass ich das einfach verstehe, ja, weil ich merke, wie schlecht es ihr geht.
Antje, das ist total Liebe, was du gerade sagst, gell? Dass du bereit warst, dein Kind und ich bin auch Mami, loszulassen.
Ja.
Weil es dem Kind so schlecht geht, dass du auch gelitten hättest.
Mhm. Aber das ist, also sie hat erstens so eine unheimliche Stärke in sich, also von Geburt an, ja. Also diese Lebensfreude und die hat sie ja jetzt wieder, das merkt man ja, dass es da ist. Ne?
Mhm.
Es ist dem Leben zugewandte.
Mhm.
Es kann genießen. Und ich habe das auch. Also ich hatte das Glück, in einem Elternhaus aufzuwachsen. Ich war nicht nur geliebt, ich war auch so, ich konnte auch meinen Weg gehen. Ne? Die haben mir das alles freigelassen. Also ich hatte eigentlich, sag mal, optimale Bedingungen, als in der Kindheit aufzuwachsen.
Mhm.
Auch auf dem Bauernhof. Mit wirklich liebevollen Großeltern und die Eltern.
Mhm.
Und das macht, glaube ich, sehr viel aus. Wenn man das Gefühl hat, schon als Kind, weißt du, man hat so die, man kriegt dann diese Wurzeln, also diese Basis, das Wissen, dass man, das macht so eine Kraft von innen, ja.
Gehalten ist irgendwo.
Ja.
Gehalten
ja,
ist.
Ja, genau.
Ja, und sagen, aber nochmal, wie habt ihr als Familie, das ist ein Alltag, in dem der bestimmt war von Ängsten, der bestimmt war von Sorgen, die Geschwister, wie habt ihr den Alltag aufrechterhalten? Was hat euch da Kraft gegeben oder wie?
Also erstmal ist es nur ein Funktionieren. Also mein Mann hat nur funktioniert, er hat gesagt, er muss das jetzt pragmatisch sehen und da sein für uns und ja, das, so war das, ja.
Ja.
Ja. Und bei mir ist es so, dass ich habe, erst habe ich versucht zu überleben und durch diese beiden Heiler da bin ich wirklich sehr, also da muss ich sagen, da bin ich eigentlich in meine Kraft gekommen oder ich habe sie wiederentdeckt, ja. Mhm. Und da konnte ich einfach für die Anne da sein. Ich konnte für die Kleinen da sein und ich konnte für die Anne da sein. Und ich hatte das Glück, dass ich nicht arbeiten musste. Mhm. Ja, also wir hatten finanziell überhaupt keine Probleme. Mhm. Da ging es uns einfach gut. Ja, und ach genau, die Anne hat ja mit dem Pferd das gehabt und dann hat sie gesagt, es wäre doch schön, wenn wir gemeinsam ausreiten könnten. Mhm. Mhm. Und doch, ja, dann lerne ich es reiten. Der Reitunterricht genommen, aber da war auf diesem Pferdehof kein Pferd da, das ich hätte auch nutzen können, um mit dir auszureiten. Mhm. Und da habe ich so geschaut, so irgendwie im Internet, glaube ich, oder weiß ich nicht. Jedenfalls hat jemand eine Reitbeteiligung gesucht bei uns im Dorf, auf Islandpferden ausgerechnet. Da bin ich hin und da war so ein Pferd, was früher Rennen gegangen ist, also ich war bei Weltmeisterschaften. Und da durfte ich reiten. Aber es ist Gott sei Dank, also ich hatte überhaupt keine Angst, weil ich ja gar nicht wusste, dass irgendwas passieren kann. Ja. Bin einfach mit der losgeritten und das ging super. Mhm. Ja, und dann hatte ich da halt so wirklich eine super Zeit da mit diesen Pferden immer. Mhm. Ja, die Besitzerin ist dann krank geworden und ihr Mann ist krank geworden und ich hatte da diese kleine Herde. Mhm. Und das hat mir unheimlich Kraft gegeben, also die Zeit für mich zu haben und mit diesen Pferden sein zu können und einfach ist gar nicht so, dass ich das so als, ich weiß nicht, so zum Ausheulen benutzt hätte. Im Gegenteil, ich war dann auf einmal da und saß auf diesem Pferd und das war so, wie ich damals stand bei den Heilern, so aufrecht, weißt du?
Ja.
Ja, da bin ich halt, das war unheimlich schön.
Also eigentlich das, was du gebraucht hast für deinen Alltag, das haben die Pferde noch genährt. Also du hast es da noch ausgeweitet.
Genau,
in dem
genau.
Umgang mit den Pferden.
Ja. Da konnte ich einfach mal irgendwo anders sein und hatte absolut meine Ruhe.
Ja. Wie seid ihr denn damit umgegangen, wenn du das Gefühl hattest, ihr seid an der Sackgasse, was die Betreuung angeht, wenn du das mit den Kliniken schilderst? Wie seid ihr da weitergekommen? Du hast gesagt, du warst bereit, auch ganz unkonventionelle Sachen auszuprobieren.
Ja, ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber irgendwann war da halt nichts mehr. Wir haben auch alle möglichen Psychiatrien. Und wir waren auch lange in der Sackgasse. Ja. Also wir haben gewusst, wir wissen nicht, wie lange das geht.
Ja.
Das haben wir gewusst.
Ja.
Also ich habe immer gesagt, sie übersteht das und das wird wieder. Aber ich weiß im Nachhinein gar nicht, ob ich das nur gesagt habe oder auch so gemeint habe.
Ja.
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es so ein Urwissen oder, keine Ahnung, oder irgendwie so eine Überlebensstrategie. Ne?
Ja, genau. Dein persönliches Mantra.
Und alle rundum haben gesagt, da bist du verrückt und das Kind und oh, das ist voll schlimm. Und dann sag ich, ja, sie ist auf einem guten Weg.
Ja.
Oh, was ist auf einem guten Weg? Das geht schon seit Jahren und wird nicht besser. Ich sag, ich bin schon, dass es besser wird.
Wow, und das heißt, du hast dich von den Zweifeln von außen auch noch abgrenzen dürfen.
Mhm. Vielleicht war das auch ich weiß nicht, ob es eine Überlebensstrategie war. Das kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht so beurteilen. Da müsste ich mal nachdenken. Aber ja, das war dann, also war schon eine Sackgasse lange.
Ja.
Oh, und dann sind wir mit unseren Pferden umgezogen nach da an die Seißeralm.
Mhm.
Unterhalb der Seißeralm. Und da kam eine dazu, zu unserer Herde mit ihrem Pferd. Die war Sozialpädagogin.
Mhm.
Und die wiederum kannte eine, die war Kinder- und Jugendpsychologin.
Mhm.
Und die wusste, dass es eine Tag- und Nachtklinik gibt in Rosenheim. Und die mit Gabersee zusammenarbeitet. Und die eigentlich in Gabersee verpflichtet wären, den Leuten bei der Entlassung zu sagen, da kann man sich hinwenden, um da stabiler zu werden. Ne?
Mhm.
Und da war sie dann auch fast ein Jahr da tags und nachts zu Hause.
Mhm.
Und ob man auch stabil, da war sie nur einmal in der geschlossenen Psychiatrie in der Zeit.
Mhm.
Irgendwann hat sie aber dann gesagt, dass sie ist das jetzt müde. Sie will das aufhören. Da hat es aber auch nicht lange gedauert bis zur letzten Konfrontation da, Traumatherapie. Das war schon der ausschlaggebende Punkt mit dieser Tagesklinik, dass sie so stabilisiert werden konnte, dass sie diese Konfrontation machen konnte. Ja, also es hat sich einfach
diese
Tür aufgemacht. Ja,
also Menschen gezeigt, die euch wieder weiterhelfen.
Genau, genau. Und so war das die ganze Zeit, ne? Das Pferd, dann bin ich so zu Pferden gekommen und wir konnten gemeinsam ausreiten. Wir hatten wirklich ganz tolle Zeiten miteinander mit den, mit den Pferden. Und so kam eins zum anderen, also wirklich glückliche Umstände, aber ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste ist, dass man die Hoffnung nicht verliert und wenn man quasi Elternteil ist oder sag mal, eine Vertrauensperson, dass man selbst irgendwie schafft, stabil zu sein.
Das ist so wichtig,
ja. Ja, das ist das Wichtigste. Und selbst stabil sein, Vertrauen, Vertrauen zu haben in dem Weg dieses Menschen, ja. Nicht zu denken, ach, das ist mein Kind, das ist nicht dein Kind, ja. Das ist nicht mein Kind, das ist, sag mal, weil es klingt zwar jetzt bombastisch, aber es ist ein Kind Gottes und sie hat ihren Weg und das muss man respektieren. Und das ist ganz wichtig, dass die Kinder so ihren Weg finden können, auch wenn man es als Außensteher total wehtut und man sagt, das geht nicht so, aber das glaube ich, das Vertrauen sollte man haben, ja, und loslassen und auch sein eigenes Leben leben, ja, sich um sich selbst kümmern und ja, wie gesagt, dieses das so mal zu lassen, ja. Schon helfen, unterstützen, immer da sein oder nicht immer da sein, aber wenn es halt wichtig ist, ich habe auch oft gesagt, sie hat mich dann täglich 20 Mal angerufen, wenn sie in der Psychiatrie waren, sie schlecht, dann Anne, das geht jetzt nicht. Ja. Mhm. Wir können ein, zwei Mal am Tag telefonieren, aber das schaffe ich nicht. Mhm. Nein. Und die anderen Kinder, und es ist also psychisch eine sehr starke Belastung, wenn du immer so mit jemandem sprechen musst, der nicht nach vorne blicken kann, ja, der überhaupt nicht in der Lage ist, nach vorne zu blicken, sondern immer, oh, ist so schlimm, und ich verstehe das auch, dass es schlimm ist, ja, ich kann es auch nachvollziehen, aber ich musste mich dann auch abgrenzen und sagen, das geht nicht, ja. Du hast Therapeuten, du hast Ärzte, wende dich an die, ja, ich besuche dich, und wir telefonieren am Tag zweimal, aber nicht 20 Mal, das schaffe ich nicht, ja. Musste ich dann so sagen, ja.
Ja, also das heißt, du sagst, in der extremen Situation, in der ihr euch befunden habt, zum einen für sich selbst gut sorgen als nahestehende Person, zum anderen dieses Gottvertrauen, nenne ich es jetzt mal, und auch das Vertrauen in dein Kind oder in diese Person, die du begleitest, und zum dritten aber auch die Fähigkeit, sich abgrenzen zu können und auch zu sagen, ich kann nur bis hier.
Ja.
Und das ist bei sich wirklich zu bleiben.
Wichtige Sachen,
ja. Wunderschön, wunderschön. Ja. Und heute ist es so, dass Anne komplett in der Normalität zurück ist.
Ja.
Du hast erzählt, dass sie einen Beruf startet.
Genau, die ist in der Ergotherapieschule, jetzt die zweite Woche und es geht ihr total gut. Also die ist, also ich habe immer gedacht, ja, vielleicht schafft sie es irgendwann nicht und es kann auch sein. Aber sie hat jetzt auch in das ist auch noch so ein Glücksfall in Aschau. Das ist so eine ambulante Betreuung. Mhm. Da kann sie hinfahren und fährt sie auch hin einmal die Woche. Dann ganz, ich glaube, das ist gar kein Therapeut, aber ja, der ist einfach, der findet immer die richtigen Worte für die andere. Das sagt sie selber. Der findet immer die richtigen Worte. Und wenn sie sehr aufgeregt war jetzt für die Schule, dann hat er das einfach diese Angst genommen, ne, oder diese Aufregung, ist sie wieder runtergefahren und er sagt, er sieht sie nicht mehr als psychiatrisch krank an, sondern als einen Menschen mit einer Vergangenheit, einer psychischen Erkrankung. Und er sagt, es wird Situationen geben, die wird sie nicht so gut meistern wie andere Menschen, aber genauso wird es Situationen geben, die sie besser meistern wird, ne, als andere Menschen, einfach aus
diesem riesigen Erfahrungsschatz, aus ihrem Weg.
Ja.
Und diesen Tiefen ihres
das
Weges.
Das ist super. Also wir sind so froh. Das ist wirklich ein großes Glück, was uns da gibt.
Was würdest du sagen, sind eure Familienworte? Was charakterisiert eure Familie? Hast du da drei Begriffe?
Oh. Vertrauen. Und lassen.
Lassen.
Und unterstützen. Ja.
Das ist jetzt wieder einer der Momente, in denen ich ganz traurig bin, dass ihr hier kein Bild habt, wenn ihr uns zuhört. Aber ich kann nur sagen, also ich sitze einer Frau gegenüber, die einfach nur Liebe ausstrahlt. Und das ist so wunderschön. An dir, ich danke dir. Ich danke dir. Das ist so eine, im Zeitraffer so eine intensive Geschichte zu erzählen. Das ist, ist eine Herausforderung, aber es also so berührend. Danke, danke, danke. Das ist wirklich, ein Geschenk. Danke.
Ja, es kommt ja nur raus, was rauskommen soll. Ne? Also was man erzählen will, das erzählt man. Und das ist jetzt, finde ich, keine Herausforderung.
War es nicht?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. War ganz natürlich und im Fluss. Das, ja, ich danke auch.
Ich danke einfach die Bereitschaft, weil ich finde, so in die Familie blicken zu lassen. Gell? Ja, das ist so wertvoll einfach, dass wir hinter Fassaden sehen dürfen und sehen, was im Inneren dann vielleicht geholfen hat und was gestützt hat.
Ja.
Was dann einem anderen Menschen vielleicht ganz viel Nutzen schenken kann. Also vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ja. Und dir danke ich, dass du zugehört hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, dass du in dieser berührenden Geschichte vielleicht was ganz, ganz Wertvolles für deinen eigenen Weg mitnehmen konntest. Und ansonsten. Ach,
auf jeden Fall. Weißt du, das macht einen so stark und gelassen. Und weißt du, diese ganzen Sachen, die einem so sonst so wichtig sind oder die vielen Menschen wichtig sind, das wird völlig unwichtig.
Ja, es rutscht unwichtig zurecht im Leben, gell?
Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist alles, was war, ist auch gut. Weil es einfach so eine Wahrhaftigkeit bringt und eine Freude. Ja, und eine wahrhaftige Freude entsteht aus so einer Sache.
Ja, als wäre es wie eine Lebensessenz, gell? Als könntet ihr die sehen, worauf es
wirklich. Ja, und schön spüren vor allem. Ja, man kann darüber reden, Geld ist nicht wichtig. Aber ich finde, natürlich ist Geld wichtig, ja. Aber es ist so dieses Gefühl, ja, dass du auf dem Boden stehst und auf der Erde ist es doch gut, ja. Und es gibt so viel Grund zur Freude und das Leben macht Spaß, ja. Also, ja.
Es ist eigentlich Fülle, gell?
Genau, das ist die eigentliche Fülle, ne?
Ja,
ist das. Ist das.
Ach, ja. Also, jetzt aber nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören und eine wunderschöne, ganz herzenswarme Woche wünsche ich bis zur nächsten Woche. Herzlichst, deine Petra.